Und damit begrüße ich euch zu den Mediennachrichten für diesen 15. März 2017. Mehrere Themen haben wir wieder im Petto, unter anderem das Urteil der Filmpiraten gegen die rechte FPÖ. Und damit fangen wir doch gleich mal an, denn damit hat sich der Alex auseinandergesetzt.
Insgesamt ist die FPÖ durch drei Instanzen gegangen. Ja, zum Handelsgericht angefangen, wo das Handelsgericht uns in der Sache Recht gegeben hat. Das Gericht hat dann ganz klar gesagt, dass die FPÖ die Bedingungen der Creative Commons Lizenz nicht eingehalten hat. Dann ist die FPÖ in Berufung gegangen, in die zweite Instanz. Das wurde da abgelehnt und gegen diese Berufung haben sie dann die außerordentliche Revision beantragt. Und beim obersten Gerichtshof, und der hat jetzt auch die außergewöhnliche Revision abgelehnt, und damit ist das Urteil des Handelsgerichts Wien rechtskräftig. Und die FPÖ hat keine weiteren juristischen Schritte mehr in ihrer Klage weiterzukommen.
Das sagt Jan von den Filmpiraten aus Erfurt, ein nicht kommerzielles Filmkollektiv, die in den letzten Jahren ein Problem hatten. Die große FPÖ aus Österreich hat die nämlich verklagt. Zuerst hatten die Filmpiraten gesagt, na liebe FPÖ, das ist nicht so schön, dass ihr ganz unerlaubterweise Videomaterial verwendet. Dann hat die FPÖ gesagt, dann verklagen wir euch doch einfach selbst. Die Folge, der kleine Erfurter Filmverleih war mit dieser Klage gefährdet. Seine Existenz war gefährdet.
Also für die FPÖ scheint es gewisserweise Tradition zu sein, politische Gegnerinnen zu verklagen. In Österreich gibt es ganz viele Fälle tatsächlich davon. Und das Merkmal ist tatsächlich, dass die halt den Streitwert extrem hoch setzen. Und damit sind die Anwaltskosten der Gegenseite von denen halt extrem hoch. Und die kommen dann finanziell in große Probleme und haben halt dann unglaublich Stress, Zeitaufwand, eben diese Kosten aufzubringen und sich eben dieser Klage zu beschäftigen. Und das war eben auch bei uns der Fall, wo dann die ersten Rechnungen von unserer Anwaltskanzlei eingetrudelt sind, hatten wir ganz große Probleme, die erstmal zu bezahlen. Wir hatten das damals nur geschafft, weil wir eine große Spendenkampagne ins Leben gerufen haben. Ansonsten wären wir heute nicht mehr da, wo wir sind.
Die FPÖ wurde abgemahnt vom Erfurter Filmkollektiv, den Filmpiraten. Und dann hat die FPÖ einfach gesagt, wir fühlen uns beschnitten in unserer freien Meinungsäußerung und wir verklagen euch. Nun gab es ein Urteil, fast schon logischerweise zugunsten der Filmpiraten, die nun auch schon neue Projekte haben.
Also das Frauenkampftag-Projekt, das war tatsächlich ein Projekt von letzter Woche, ein ehrenamtliches Projekt, wo halt Leute von uns auch gesagt haben, wir finden das gut und wollen da eine Reportage dazu machen. So ein typisches Projekt, wie wir es viele Jahre auch schon machen, so ein Bereich Videoaktivismus, von politischen Sachen, ja, eben Reportagen machen, Demonstrationen, Aktionen, was auch das, die letzten Jahre dazu gekommen sind, halt Großprojekte, wie beispielsweise jetzt über Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt. Und da haben wir tatsächlich auch Fördermittel beantragt. Das sind aber auch dann richtig größere Projekte. Das ist dann richtig auch mit Zeit und Arbeit verbunden. Da bewegen wir uns dann tatsächlich im Bereich auch professionelle Dokumentation. Und das ist so, sag ich mal, unser Jahresgroßprojekt von diesem Jahr. Ich sage immer so ganz klar, ja, mit der Kamera die Welt zu verändern. Weil es ist, ich sag mal, Veränderung gesellschaftlicher Natur ist ja auch irgendwie, sag ich da, ein kommunikativer Prozess. Und das Video unterstützt diesen kommunikativen Prozess, eben indem irgendwelche Themen irgendwie stärker in den gesellschaftlichen Fokus rücken und so gesehen die Voraussetzungen auch für Veränderungen schaffen.
Ja, und das zuletzt gefragt nach, warum macht ihr das alles mit den Filmpiraten, ist natürlich im besten Falle sehr hoffnungsvoll, vielleicht sogar ein bisschen naiv. Erinnert an die Idee einer herrschaftsfreien Kommunikation, also die Fiktion einer Oase freier Kommunikation, wo die besten Argumente gewinnen. Das ist da, wo Kapitalverhältnisse das Problem sind, leider nicht der Fall. Aber geschenkt. Wir halten also fest, die Filmpiraten haben gegen die FPÖ gewonnen und das ist doch mal was Positives. In den letzten Monaten war immer wieder zu hören, und das zumeist zu Recht, dass das Internet sein Potenzial längst eingebüßt hat. Die schöne Welt des Internets als Ort, wo jeder mit jedem kommunizieren kann, die zeigt sich als ein Ort des Hasses, der Hetzkampagnen und des Neids. Vorgetragen wird diese, naja, nennen wir es mal These, bis Realität, vor allem auch in Zeitungen, die ganz haptisch anzufassen sind, also im Print, Dass sich das Internet und diese Zeitungen, also der Print, in nichts nachstehen, zeigt auch eine Geschichte, die ich an dieser Stelle kurz loswerden möchte. Es gibt in Österreich eine doch sehr bemerkenswert sympathische Autorin, Stefanie Sargnagel. Die wird seit Tagen vor allem von den österreichischen Boulevardmedien angegriffen. Das Ganze wegen eines Reiseberichts, eines satirischen Reiseberichts über eine Reise nach Marokko. Die Folge: Stefanie Sargnagel hat all das, was ihr da so entgegenkam an Ekelhaftigkeiten, an Aufrufen zum Mord und zur Vergewaltigung, dokumentiert auf ihrer Facebook-Seite, da die gröbsten Angriffe versammelt, und Facebook hat sie daraufhin gesperrt. 30 Tage lang. So, jetzt sagen da Menschen, na, das wirft wieder mal ein schiefes Licht auf Facebook. Die Person, die in einem sozialen Netzwerk all das dokumentiert, die wird bestraft, in Anführungsstrichen, weil ihr Facebook-Account vom digitalen Mob gemeldet wird. Besonders ekelhaft war übrigens ein Artikel in der Kronenzeitung in Kärnten. Die hat nicht nur die Wohnadresse von Stefanie Sargnagel genannt, sondern auch angeführt, dass die Autorin willig sei und das in einem Kontext, der schon eher so Richtung Vergewaltigungsaufruf dann daherkommt. Man kann also derzeit sprechen von einer eher niederträchtigen Hetzkampagne, die da im Internet und in den Boulevardzeitungen Österreichs vonstatten geht. Und so verbindet sich dann der digitale Mob mit der Kronenzeitung. Vielleicht kann man sich aber auch einfach freuen für Stefanie Sargnagel. Also nicht, dass sie das alles da so abbekommt in ihrer Heftigkeit, sondern vielleicht sind ja auch 30 Tage ohne Facebook was Schönes. Also 30 Tage ohne Hass und persönliche Angriffe, jedenfalls digitale. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie weit sind wir denn schon gekommen mit der einzigen Idee, mit der Hoffnung, die das Internet mal hatte, dass man es vielleicht gar nicht so schlecht findet, wenn jemand ausgeschlossen wird von Facebook. Vielleicht auch nicht die perfekte Idee. Facebook jedenfalls, das kann man sagen, kann nicht unterscheiden zwischen Ironie und Ernst, zwischen Satire und Realität. Das schaffen ja die meisten Menschen im Real nicht. Und das meint natürlich auch die mit irgendwie hohen Bildungsabschlüssen. Wieso soll da eine überarbeitete Facebook-Community das können? Wer die hier lebenden Menschen ein bisschen kennt, der könnte allerdings ahnen, dass all das Zensurverlangen irgendwann jenen auf den Kopf fallen wird, die man damit ja gar nicht gemeint hatte. Wenn man mit Zensur anfängt, bestimmt halt irgendwann die Mehrheit oder irgendein Tyrann, was zensiert wird. So ist das mit autoritären Maßnahmen. Und das ist bei all den irgendwie ironischen Versuchen, da was Positives zu finden beim Fall Stefanie Sargnagel, ein mindestens noch genauso großes Problem wie die niederträchtige Hetzkampagne diverser Zeitungen und Halbstarker.
Ein Zugriff auf digitalisierte Passbilder der Bürger darf auf gar keinen Fall die Regel werden. Das zumindest meinte der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Dieter Wiefelspütz, so im Jahre 2007. Wie sich das Blatt dahingehend 10 Jahre später auch noch wenden kann, das zeigen erste neueste Entwicklungen bei der Gesetzgebung. Denn erst letzte Woche ist in erster Lesung im Bundestag ein entsprechendes Gesetz verhandelt worden und genau dieses Gesetz erlaubt in Zukunft den automatischen Zugriff auf die Passbilder aller Bürger, wenn dieses Gesetz tatsächlich verabschiedet werden sollte, vorausgesetzt natürlich. Und dieser Entwurf, der da verhandelt wird derzeit, erlaubt im Grunde den anlasslosen Zugriff auf biometrische Passbilder aller Bürger. Und das Gesetz wird ganz unspektakulär noch als Gesetz zur Förderung des elektronischen Identitätsnachweises bezeichnet. Was hier erstmal ganz harmlos klingt, gibt nicht nur der Polizei die Möglichkeit, auf Passbilder aller Bürger zuzugreifen. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz, der Militärische Abschirmdienst und der Bundesnachrichtendienst sowie auch die Verfassungsschutzbehörden der Länder dürfen auf Lichtbilder zugreifen, wenn es nach dem Entwurf geht. Dafür solle § 25 des Personalausweisgesetzes verändert werden, damit das auch möglich wird. Da hier das Personalausweisgesetz schon zur Sprache kommt, können Sie sich sicher auch denken, wie die Behörden an genau Ihr Lichtbild herankommen. Und zum Verwendungszweck dieser Bilder heißt es in dem Gesetzentwurf, die Behörden dürfen auf die Lichtbilder zur Erfüllung ihrer Aufgaben im automatisierten Verfahren zugreifen. Das lässt ziemlich viel Spielraum für die Behörden, wie Sie sich vielleicht auch denken können. Der freie Journalist Matthias Monroy informiert über den Gesetzentwurf.
Hier spielt nochmal eine besondere Rolle, dass die Geheimdienste und die Kriminalämter, also die Polizeien des Bundes und der Länder, einen direkten Zugriff auf die Fotos bekommen sollen. Den haben sie zwar im Moment im Einzelfall auch, aber hier soll das eben automatisiert passieren. Das heißt, dass die quasi sich die Bilder von einer Person angucken können, wie die aussieht beispielsweise. Oder auch, also unter automatisierter Verarbeitung kann man wahrscheinlich auch verstehen, dass Bilder abgeglichen werden. Also dass ein Foto quasi geguckt wird, welche Person dazu passt. Also das ist eine Verfahren, kann man als Verifizierung bezeichnen. Also wenn ich wissen möchte, ist die Person, die ich hier vor mir habe, wirklich die Person, für die sie sich ausgibt, dann gucke ich eben im Personalausweisregister nach. Oder wenn ich ein Foto habe, wo ich nicht weiß, wer das ist, kann ich eben nachschauen zur Identifizierung. Also wer verbirgt sich hinter der Person.
Was bei den neuen Privilegien, die da derzeit im Bundestag allen Ernstes verhandelt werden, noch interessant ist, ist auch, dass das hier auch nicht die erste Diskussion dieser Art ist, die erste Verhandlung. Ich habe gerade vorhin schon das Jahr 2007 angesprochen. Schon damals kritisierte man auch die damals aktuellen Pläne zur Erschließung biometrischer Passdaten. Damals angeblich zur Verbrechersuche, so hieß es.
Die Führung einer zentralen Bilderdatenbank von deutschen Staatsangehörigen ist nicht erlaubt. Das war auch schon vor Jahren mal in der Debatte und jetzt wird es halt dezentral gemacht. Ne? Also die vorhandenen Bilder sollen dann quasi in so einer, also in der Personalausweisdatenbank liegen und für polizeiliche Zwecke eben hintenrum zugänglich sein.
Der Gesetzgeber versucht also nun, dezentralen Umgang mit Passbildern möglich zu machen, um dahingehend auch mit bestimmten Regelungen im Gesetz umzugehen. Und dieses Gesetz ja, was auch explizit eine zentrale Datenbank mit biometrischen Daten verbietet. Und diese Regelungen im Gesetz werden umschifft, unter anderem weil, ja, große Überraschung, man sich so mehr Sicherheit für die Menschen verspricht. Aber nicht nur das.
Es gibt mehrere Begründungen, unter anderem auch, dass die Polizisten, Polizistinnen dadurch, dass es ihnen erleichtert wird, Polizeispitzel anzuwerben. Also es geht auch aus dem Gesetz nicht so ganz hervor, wo eigentlich das Problem liegt, aber ich reime es mir so zusammen, wenn man halt eine Vertrauensperson anwerben möchte, wir kennen das ja, das sind diese Meldungen, die wir manchmal auch in den Media lesen, ne? Verfassungsschutz spricht irgendjemand an und möchte jemand anwerben. Das funktioniert halt so, dass die Verfassungsschutzleute natürlich auch erstmal nicht wissen, wie sieht die Person aus, die ich da auf dem Weg von der Arbeit nach Hause abpassen möchte und zur Mitarbeit bewegen will. Und dann gucken die halt in dem Register nach und dann, also im Personalausweisregister, und gucken nach dem Foto. In der Beschreibung des Gesetzes liest sich das so, dass die dafür halt, stellt man sich vor, es ist eine kleine Gemeinde, dass man dann bei dieser Gemeinde einen Antrag stellen muss und am Ende der Gemeindemitarbeiter oder Mitarbeiterin kennt dann vielleicht sogar die Person und verrät ihr das vielleicht, dass der Verfassungsschutz sich für sie interessiert. Und das soll durch den vollautomatisierten Zugriff quasi dann verbessert werden. Also man könnte sagen, eine sowieso ziemlich problematische Form der Überwachung und Ausforschung soll ersetzt werden durch eine noch problematischere und man begründet das mit Datenschutz.
Der freie Journalist Matthias Monroy hier über eine zweifelhafte Maßnahme, die derzeit im Bundestag verhandelt wird. Da ist nämlich derzeit ein Entwurf im Gespräch zur Förderung des elektronischen Identitätsnachweises. Das heißt, Bundesbehörden, unter anderem die Polizei, aber nicht nur die Polizei, auch der Bundesnachrichtendienst, können in Zukunft auf ihre Passbilder zugreifen, auf ihre biometrischen Daten. Und was auch die Debatte angeht, dazu ließen sich noch die aktuellen Bemühungen des Bundesinnenministers Thomas de Maizière hinzufügen. Der will nämlich auf Bahnhöfen die Bilder aus entsprechender Videoüberwachung vor Ort mittels Gesichtserkennung erfassen. Und diese Bilder, die sollen dann mit Datenbanken abgeglichen werden. Und da wären dann sicherlich auch ihre biometrischen Daten wieder mit im Spiel. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist keine verrückte Idee von Herrn de Maizière. Das Projekt ist sogar schon gestartet. Der Innenminister ist schon mit der Deutschen Bahn, mit dem Bundeskriminalamt und mit der Bundespolizei darüber im Gespräch. Ja, und was die gesetzlichen Regelungen dazu angeht, da sieht Herr de Maizière keine weiteren Bedenken. Bleibt nur zu hoffen, dass die Zweifel, die ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages zu dem Thema rechtlicher Möglichkeiten anmeldet, ja, dass die von irgendjemandem näher auch beachtet werden. Und sollte das nicht der Fall sein, dann klammern wir uns doch an die Hoffnung, dass das Gesetz zum Zugriff auf biometrische Daten, auf ihre Lichtbilder also, nicht durch den Bundestag kommt. Meine Empfehlung dazu, bleiben Sie zum Thema natürlich informiert auf den einschlägigen Internetseiten netzpolitik.org oder den Internetauftritte von der digitalen Gesellschaft oder des virtuellen Datenschutzbüros. Und vor allen Dingen beteiligen sie sich an Protesten unter anderem gegen den sorglosen Umgang mit ihren Daten und gegen den Generalverdacht gegen alle Bürgerinnen und Bürger.
Vor allem im religiösen Zusammenhang bezeichnet man den Menschen oft als Krone der Schöpfung. Diese Bezeichnung resultiert auf der einen Seite aus der menschlichen Vernunft, die ihn von den Tieren abhebt, zumindest sagt man ihm das so nach, und der daraus resultierenden Intelligenz. Die Intelligenz des Menschen hat es ihm möglich gemacht, sich technische Hilfsmittel zu schaffen, die auf gewissen Algorithmen beruhen und dadurch in der Lage sind, Arbeitsprozesse auf ihre Einfachheit runterzubrechen und zweckmäßig auszuführen. Und wenn so ein Algorithmus einmal läuft, ist die Maschine dann relativ frei von Patzern, die nicht rational begründbar sind, wie sie Menschen aber durchaus unterlaufen können. Diese Automatisierung bezeichnet man dann als künstliche Intelligenz. Der Grund, warum Maschinen uns trotzdem noch nicht in allen Lebenslagen ersetzt haben, lässt sich wohl auf das soziale Wesen des Menschen zurückführen. Wir können Gefühle fühlen, können Gefühle anderer erkennen und reflektieren und dementsprechend darauf reagieren. Doch arbeiten Wissenschaftler bekanntermaßen nicht erst seit gestern daran, auch in der Erforschung der menschlichen Psyche ihre Erkenntnisse auf die künstliche Intelligenz zu übertragen, also eine emotionale künstliche Intelligenz zu schaffen. In Filmen wie Space Odyssey, Matrix oder I, Robot wird dann oft das Szenario aufgegriffen, in dem die Macht der Maschine sich dann über den menschlichen Schöpfer erhebt und dadurch dann unsere Gesellschaft zugrunde richtet. Vielleicht nicht ganz so dystopisch beschäftigen sich mit der Frage nach der Entwicklung emotionaler Intelligenz von Computern zurzeit in Austin in Texas auch die Wissenschaftler auf dem dort stattfindenden SXSW Congress. Neben Forschungsergebnissen, die hier präsentiert werden, geht es vor allem auch um die ethische Frage nach der aufkommenden Verantwortung bei der Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz und der Nutzung dieser in der Industrie oder auch im Alltag.
Hallo, ich bin Baymax, dein persönlicher Gesundheitsbegleiter.
Baymax, ich wusste nicht, dass du noch an bist.
Ich vernahm einen Schmerzlaut. Was hast du für Beschwerden?
Oh, mir ist nur was auf den Fuß gefallen. Alles bestens.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie bewertest du deinen Schmerz?
0? Mir geht's gut, ehrlich.
Es ist in Ordnung zu weinen.
Nein.
Ist eine natürliche Reaktion auf Schmerz.
Ich weine nicht.
Ich scanne dich auf Verletzungen.
Wehe, du scannst mich.
Scan abgeschlossen.
Einfach unglaublich.
Du hast keine Verletzungen. Aber deine Hormon- und Neurotransmitterwerte deuten darauf hin, dass du unter Stimmungsschwankungen leidest. In deinem Alter nichts Ungewöhnliches. Diagnose? Pubertät.
Was?
Auf diesen Kongressen fällt dann auch schnell mal das Wort Affective Computing. Was bedeutet das jetzt? Also im weitesten Sinne beschreibt Affective Computing Systeme und Geräte, die menschliche Gefühle erkennen und interpretieren können und das dann so verarbeiten, dass sie selber für sich die Gefühle simulieren können. Und im Zusammenhang mit Affective Computing spricht man dann auch von Affectiva. Das ist ein aus dem MIT Media Lab entstandenes Unternehmen, das als einer der führenden Anbieter im Bereich des Affective Computing gilt. Und das Unternehmen arbeitet vor allem damit, mithilfe von Computerprogrammen die Stimmung von Menschen an Gesichtern ablesen zu können. Das Unternehmen verfügt außerdem auch über das größte Archiv an diesen Emotionsdaten, die durch Computerprogramme gewonnen werden. Wer sich fragt, ob die Menschheit wirklich schon so fortschrittlich ist, mit diesem Affective Computing umgehen zu können, ja, der kann sich ja einfach mal die Frage selber stellen, in welchem emotionalen Verhältnis er zu seinem technischen Gerät steht. Es gibt zum Beispiel Menschen, die ohne ihr Smartphone gar nicht mehr glauben, klarkommen zu können, weil es alles für sie organisiert und man es als eine Art Freund oder Assistenten sieht. Da ist ja eigentlich eine logische Schlussfolgerung nur daraus, dass Technik nicht nur nützlich sein soll, sondern auch mit einem interagieren kann. Zum Beispiel darüber, dass Computer unsere Mimiken und Gestiken erkennen und auswerten können oder auch anhand unserer Stimme unsere Stimmung ablesen können. bei der Frage, wie Maschinen und Computer auf menschliche Emotionen reagieren sollen, das steht noch zur Diskussion. Auf der einen Seite gibt es die Fraktion, die sich dafür ausspricht, dass dieser maschinelle Computercharakter bestehen bleibt und dass auf Abfragen sachliche Antworten gegeben werden. Andere beziehen sich mehr auf die Emotionalität, dass eine Maschine dann auch wie ein Mensch antworten soll. Die Maschine soll also versuchen, die Gefühle, die sie erkennt und interpretiert, dann anschließend zu verändern. Das würde dann vom Nutzer abverlangen, dass er die Möglichkeit zulässt, sich emotional manipulieren zu lassen. Und da tut sich dann dieser Kritikpunkt auf, der dann vielleicht in der Science-Fiction gar nicht mehr so überspitzt ist. Es ergibt sich ja dann bei der ganzen Sache auch die Frage, wie sowas generell denn schon genutzt wird. Also zum Beispiel Unternehmen wie Google, Samsung oder Unilever oder auch andere Werbefirmen machen es sich ja durchaus jetzt schon zunutze, Computerprogramme zuzuziehen, die aufgrund von Algorithmen, Mimiken und Gestiken von Testpersonen abschätzen. Abgesehen von der Werbeindustrie gibt die Wissenschaftlerin Rosalind Pickard auch noch die Aussicht darauf, dass man die emotionale künstliche Intelligenz auch der Kommunikation mit Autisten nutzen könnte.
Many people on the autism spectrum who are conversant tell us that they have difficulty reading facial expressions. They are trying to pay attention to what you're saying and at the same time they can't tell if you're looking pleased or displeased, interested or bored. In particular, many of them have asked us if we could please help them to have some technology that tells them if the person they're speaking with is still interested or if they're boring them. So as we do this fine-grained measurement of emotion, we learn a lot of things about how to improve our interactions with one another or how to improve our interactions online or elsewhere in the world.
Wie Rosalind Pickard an dieser Stelle gesagt hat, gibt uns also die emotionale künstliche Intelligenz auch die Möglichkeit, uns selber zu evaluieren. Zum Abschied kann man also sagen, dass die Idee einer emotionalen künstlichen Intelligenz durchaus verlockend klingt und vor allem im Bereich der Popkultur bereits Fanatiker gefunden hat. Um diese Betrachtung jetzt auch Science-Fiction-mäßig zu schließen, eine Stelle aus dem Film Space Oddity von Stanley Kubrick.
I don't know what you're talking about, Hal.
I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
Where the hell did you get that idea, Hal?
Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move.
All right, Hal. I'll go in through the emergency airlock.
Without your space helmet, Dave, you're going to find that rather difficult.
Hal, I won't argue with you anymore. Open the doors.
Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.
Hal? 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 Hal?
Und apropos Effective Computing, also die Kombination aus Maschinen und Emotionen. Ich habe letztens erst einen Film geguckt, der sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt, also ein aktuelleres Modell, der von eben genannten Film. Der ist 2015 erschienen und heißt Ex Machina, ist übrigens ein britischer Spielfilm. Und da geht es um einen jungen Programmierer, der Caleb heißt. Und der hat angeblich an einem Gewinnspiel teilgenommen und auch gewonnen und darf deswegen zu einer speziellen Forschungseinrichtung fahren, ist dort alleine mit einem Erfinder, könnte man sagen, und Firmengründer, einen reichen, sehr exzentrischen, sehr eher unfreundlichen Mann, der Nathan heißt, und lernt dort künstliche Intelligenz kennen. Wir hören rein in den Trailer.
Das hier ist kein normales Haus. Es ist eine Forschungseinrichtung. Ich will mit dir über das größte wissenschaftliche Ereignis der Geschichte der Menschheit reden.
Entwickelst du künstliche Intelligenz?
Hallo.
Hi.
Ich bin noch nie jemand Neuem begegnet. Du?
Niemandem wie dir. Sie ist unglaublich.
Die Herausforderung ist, dass obwohl du weißt, dass sie ein Roboter ist, trotzdem glaubst, dass sie ein Bewusstsein hat.
Möchtest du mein Freund sein?
Natürlich.
Ist das überhaupt möglich?
Warum denn nicht? Du hast das Gebäude hier noch nie verlassen.
Wir könnten das zusammen machen.
Ist sie von dir programmiert worden, mit mir zu flirten?
Denkst du an mich? Wenn du lügst, merke ich das.
Nein.
Lüge.
Vielleicht tut sie nur so, als würde sie dich mögen.
Warum sollte sie das machen?
Glaubst du, ich werde vielleicht abgeschaltet?
Darauf habe ich keinen Einfluss.
Wieso hat jemand darauf Einfluss? Du darfst Nathan nicht vertrauen. Du darfst auf nichts vertrauen, was er sagt.
Es wird das nächste Modell sein, das den wahren Durchbruch bedeutet.
Was machst du dann mit dem Alten?
Du musst mir helfen.
Irgendwann sehen die KIs auf uns zurück. Als aufrechtgehende Affen. Dazu verdammt auszusterben.
Ist es seltsam, etwas erschaffen zu haben, das dich hasst?
Was hast du mit Ava gemacht?
Ex Machina oder Ex Machina, je nachdem, wie ihr das aussprechen wollt. Der Film, eine Empfehlung von mir in Bezug halt auf genau die Ängste, aber auch Chancen, die Computer mit sich bringen oder sogenannte künstliche Intelligenzen, verknüpft mit Emotionalität. Man weiß nicht so richtig, ob dann eher die Chancen im Vordergrund stehen oder eher die Horrorvision und inwieweit Maschinen dann Menschen auch schon manipulieren können. Genau diese Gedanken greift dieser Film auf. Unterhaltung ist gut und regt auf jeden Fall zu Diskussionen an. Was mir da aber leider zum Teil gefehlt hat, war die Frage nach, ja, man könnte sagen, der Konstruktion von Weiblichkeit, denn dieser weibliche Roboter in dem Film, also Ava, von der ersten Frau Eva abgeleitet, wirft jetzt die Frage nach Gender-Identitäten in dem Film nicht so wirklich auf, obwohl das dann auch eher ein Kritikpunkt war, den ich danach gesehen habe, nämlich sich die perfekte Frau zu konstruieren, ist dann wohl das zweite Thema, was in dem Film aufgemacht wird. Kann man sich aber dennoch gerne angucken, Ex Machina oder Ex Machina aus dem Jahr 2015. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder hier aus den Mediennachrichten. Die hört ihr immer in unseren tagesaktuellen Magazinen jeden Mittwoch.